Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marek Kobosch und ich freue mich sehr, heute mit der Börsenlegende Marc Faber sprechen zu dürfen. Hallo Herr Faber, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
Danke schön, dass Sie mich als Legende bezeichnen.
Ja, würde ich schon sagen. Also Sie sind ja bekannt, aktuell Herausgeber weiterhin von The Gloom, Boom and Doom Report. Gerne auch unten in der Videobeschreibung einmal reinschauen. Ja, Herr Faber, ich glaube, es gibt viel zu besprechen. Die Börsen stehen aktuell auf Rekordhoch, aber gefühlt nehmen ja die ganzen Krisen, Unsicherheiten, Unzufriedenheit auf der Welt zu. Wie beobachten Sie das mit Ihrer Erfahrung?
Ja gut, das hat mit der monetären Inflation zu tun. Nicht, wenn Sie Geld drucken, also die Notenbanken drucken das Geld und es fließt in die Wirtschaft irgendwie und irgendwo, aber unregelmäßig. Dann geschehen unglaubliche Verzerrungen im Wirtschaftsbild, nicht? Es gibt Zweige, die dann profitieren und andere Zweige, die nicht profitieren. Aber so im Großen und Ganzen wird das zu einer Inflation führen. Und die Inflation, da hat es sehr viele Symptome, also angenommen, Sie drucken Geld, dann das Geld kommt in die Wirtschaft. Dann ist es möglich, dass die Immobilienpreise steigen oder es ist möglich, dass Rohstoffe steigen oder dass Löhne steigen oder dass Aktien steigen oder vielleicht auch alles miteinander, aber mit verschiedener Intensität. Mit anderen Worten, es gibt Pferde, die schneller rennen als andere und gewisse Wirtschaftszweige, die werden mehr inflationiert als andere. Aber im Großen und Ganzen, in der Geschichte der monetären Inflation, also des Gelddruckens, wie wir das auch extrem hatten in Deutschland zwischen 1918 und 1923, wer leidet, sind die unteren Klassen, weil oft dann eben die Preise für Nahrungsmittel steigen und ob die Nahrungsmittel steigen oder nicht, für mich spielt das keine Rolle, weil die Nahrung ist ein ganz kleiner Bestand einer Ausgaben. Ein größerer Bestandteil wäre der Alkohol oder Tabak. Aber Nahrungsmittel ist kein Faktor. Aber für eine Familie, die in einer unteren Einkommensschicht ist, mit drei Kindern, sind die Nahrungsmittel natürlich ein wichtiger Bestandteil des Haushaltbudgets, nicht? Der Haushalt verdient, sagen wir, 4.000 Mark. Und wenn Sie drei Kinder haben und viel essen und so weiter, dann kostet das Essen vielleicht 30% Ihres Einkommens. Ich weiß nicht. Bei mir macht es vielleicht 2% des Einkommens. Und so gibt es eben große Ungerechtigkeiten. Und in den letzten Jahren haben wir eben diese monetäre Inflation gehabt, die vor allem die wohlhabenden Leute, die Aktienbesitzer und Immobilienbesitzer bis vor kurzem begünstigt hat. Und ärmere Kreise wurden vernachlässigt oder sogar bestraft in vielen Fällen. Und dann kommt ein weiterer Faktor dazu, dass die Ökonomen nicht wahrnehmen wollen im Allgemeinen, dass eben eine monetäre Inflation, wenn man die Ursachen analysiert, ist nichts anderes als eine Steuer auf das Volk. Und eine ganz gemeine Steuer, die eben das Volk ungleichmäßig betrifft.
Was kann man dagegen?
So kann Sie also, wenn Sie ja über die Wirtschaft und die Wirtschaftslage fragen. Es gibt ja so Erhebungen, vor allem bei den Amerikanern, wie sich die Unternehmer fühlen und wie sich das Volk, wie eigentlich das Verbrauchsvertrauen liegt. Das Consumer Confidence, sogenannte Verbrauchervertrauen, das ist auf einem grundsätzlich nachher an einem Tiefpunkt. Was eigentlich erstaunlich ist, wenn die Börse an einem Hochpunkt liegt.
Ja, aber nur die wenigsten Leute profitieren ja von der Börse. Und die meisten oder die Mehrheit, gerade in Deutschland oder Europa, die leiden ja dann unter den hohen Preisen. Und das zeigt sich doch auch in dieser Politikverdrossenheit.
Natürlich leiden sie, das ist ganz klar. Aber dann muss man auch anschauen, weshalb leiden sie? Wegen den Politikern, die eben, Wirtschaftsmaßnahmen eingeführt haben, die natürlich katastrophal sind. Und das muss den Deutschen eigentlich einleuchten eines Tages, dass die Politiker, die sie wählen ja, die Sozialisten, wo sie die grüne Kleider tragen und die anderen öffentlichen Sozialisten, für die wählen sie ja. Sie wählen ja. Das Volk hat sich selber bestraft. Aber natürlich, die Grünen und die Sozialisten sind Meister Lügner. Lügen und Lügen und Lügen. Und Versprechen, die sie nicht einhalten können. Da ist jetzt ganz klar, dass der Unternehmer, der kapitalistische Unternehmer, ein Wirtschaftsträger ist, der für die Allgemeinheit am besten ist, weil jeder sein Talent einsetzen kann, wie er will. Und die Sozialisten sind eben Leute, die dem Volk und dem einzelnen Bürger vorsetzen wollen, was er darf und was er nicht darf.
Ich habe aber auch das Gefühl, viele Leute möchten...
Ich habe einen Artikel gesehen.
Ja.
Die Flughafengebühren in Deutschland sind so stark gestiegen, dass billige Airlines wie Ryanair und auch eine Tochtergesellschaft der Lufthansa gar nicht mehr nach Deutschland fliegen will. Aber das kommt aus der Politik, von den Politikern und nicht vom Kapitalismus. Der Kapitalismus hat dazu geführt, dass die Flüge billiger wurden durch den Wettbewerb. Aber das wollen die deutschen Politiker verhindern, den freien Wettbewerb. Sie wollen eine Planwirtschaft, weil sie so dumm sind und glauben das, dass sie die Wirtschaft steuern können.
Was ich heute noch gesehen habe, auch man sagt ja immer, okay, wir müssen weiter besteuern, weiter die Reichen oder Wohlhabenden besteuern. In Deutschland bezahlen die 10% der wohlhabendsten Arbeitnehmer über 55% Anteil an der Lohnsteuer und die unteren 50% lediglich 5% der Lohnsteuer. Also es ist ja schon so, dass die mehr verdienen, das ganze Gebilde ja tragen. Wie können Sie sich das trotzdem erklären, dass es da immer dieses Wohlhabenden-Bashing gibt, obwohl ohne Unternehmer, ohne wohlhabende Leute, hätte man ja auch weniger Geld, um es umzuverteilen, das, was die Politiker gerne tun.
Das kommt aus den sozialistischen deutschen Medien. Das ist, was Sie sagen, ist absolut richtig. Die wohlhabenden Leute bezahlen natürlich mehr Steuern, aber ich habe Steuerkunde studiert. Unter einem deutschen Professor, den Professor Heinrich Haller, der ist weltbekannt in der Steuerkunde, weil er ein Buch geschrieben hat, Steuern und Finanzpolitik. Und in Deutschland war er der intellektuelle Träger der Mehrwertsteuer, die von Erhard damals eingeführt wurde. Also eine hohe Kapazität. Und Steuern haben mich immer interessiert, weil wenn Sie die Steuern erhöhen für jemanden, sagen wir für die Reichen oder für Leute, die über 2 Meter hoch sind oder was auch immer, es kommt sehr stark auf die Umstände drauf an, wer diese Steuer bezahlt, weil Steuern umgewälzt werden können. Die Mehrwertsteuer ist eine relativ gerechte Steuer. Und eine absolut gerechte Steuer ist eine flache Steuer für alle gleich viel, 15%. Das ist eine gerechte Steuer. Alles andere ist ein Sozialprogramm mit Absichten, jemanden zu bestrafen. In der Steuerkunde gibt es keine beliebten Steuern mit einer Ausnahme. Die Steuer auf ihren Nachbarn.
Die gibt's aber, glaube ich, noch nicht, oder?
Ja, so ist es.
was ja auch ein Problem ist, dass ja auch in Deutschland immer mehr an die Immobilien rangegangen wird mit der Grundsteuer, mit den neuen Hebelsätzen, die sich da ausgedacht werden. Wie können Sie sich das erklären? Weil für viele Menschen, die etwas Geld sparen, die tun das ja mit einer Immobilie. Also da werden ja in dem Grunde oder in dem Sinne ja vor allem auch wieder die Menschen bestraft, die zwar etwas sparen, aber trotzdem nicht sehr viel haben. Nicht erschrecken, aber ich muss mich ganz kurz dazwischen quetschen, bevor es gleich mit dem spannenden Interview weitergeht. Sie können jetzt unten in der Videobeschreibung den Gloom, Boom and Doom Report von Marc Faber abonnieren und auch unseren kostenlosen Börse Online Outperformance Newsletter, wo Sie freitags exklusive Inhalte und Analysen aus der Börse Online Redaktion bekommen. Und jetzt schnell weiter mit dem Interview mit Marc Faber. Wie können Sie sich das erklären? Weil für viele Menschen, die etwas Geld sparen, die tun das ja mit einer Immobilie. Also da werden ja in dem Grunde oder in dem Sinne ja vor allem auch wieder die Menschen bestraft, die zwar etwas sparen, aber trotzdem nicht sehr viel haben.
Ja gut, das ist wieder ein ganz spezielles Thema. Aber grundsätzlich in einem kapitalistischen System sollten eigentlich Immobilien nicht stärker belastet werden als andere Einkommen, die Leute erzielen. Aber das ist eben ein Werk der Sozialisten, die denken, die reichen Leute haben Häuser, sollen bestraft werden und so weiter. Und was machen die reichen Leute? Die erhöhen die Mieten, am Schluss bezahlt es der Mieter. Nicht in allen Fällen, aber eben, wie ich erwähnt habe, man kann die Steuern umwälzen. Und wenn Sie die Steuern, sagen wir, Alkohol erhöhen, ist das gar nicht sicher, dass der Konsument betroffen wird. Vielleicht wird ein anderer betroffen. Es ist, eben mit Steuern muss man sehr, sehr aufpassen, wie man die Steuerpolitik betreibt. Denn die meisten Leute verstehen nicht, wer die Steuern wirklich bezahlt am Schluss. Aber im Großen und Ganzen zahlen arme Leute die am meisten Steuern. Prozentmäßig. Ich bin gegen alle Steuern, verstehen Sie? Mhm. Ich finde, ein Staat sollte in der Verfassung haben, Steuern von Maximum 15% oder 20% zu erheben. Und das Budget müsste ausgeglichen werden jedes Jahr. Und das würde sehr viele Kriege verhindern und auch den unnützenden und schädlichen Bürokratieapparat, der die Leute einengt und ihre Freiheit entnimmt, anstatt ein Umfeld zu schaffen, das den Kleinunternehmen ermöglicht, sich zu entfalten und zu wachsen. Nicht, versuchen Sie mal ein Restaurant irgendwo in Deutschland zu eröffnen oder in der Schweiz. Das ist ja schrecklich, schrecklich. Da kommt eine Polizei des Gesundheitswesens, eine Polizei der Feuerwehr, eine Polizei, weiß ich nicht, was Teufel nicht was. Und sie sind gar nicht koordiniert. Und also ich habe Bekannte, die haben ein Restaurant eröffnet in der Schweiz. Kam eine Behörde und sagt, so muss es gemacht werden. Kam die nächste Behörde und sagt, nein, nicht so. Musste alles geändert werden.
Wenn Sie schon beim Thema.
Der Behördenstaat ist rein schlimmer als der Krebs. Schlimmer.
Wenn Sie schon beim Thema Staat, ausufernder Staat oder beziehungsweise ausufernde Steuern sind, das bringt uns auch zum Thema US-Wahl, die ja in 1,5 bis 2 Wochen stattfindet. Wie blicken Sie auf das Thema? Einmal politisch und was könnte das für die Börsen bedeuten? Könnte es ein Börsenbeben geben?
Man muss eigentlich lachen als internationaler Bürger, dass das Land, das sich so darstellt, als das mächtigste Land der Welt, wirtschaftlich und militärisch und alles, derartige Kandidaten vorstellen kann dem Volk. Eine Kandidatin ist so dumm, die macht Konkurrenz der Baerbock. Das ist eine erstaunliche Leistung. Die Dummheit der Baerbock ungefähr gleich zu kommen. Und der andere, der Trump, ist charakterlich natürlich nicht ein idealer Kandidat, aber er hat immerhin gewisse Instinkte, die natürlich zutreffen, nämlich ja, den Regierungsapparat zu verkleinern. Leider ist das heute praktisch nicht möglich, weil der Beamtenstaat so mächtig geworden ist. Es ist sehr schwierig, die Staatsausgaben zu reduzieren. Und bei beiden Kandidaten wird das Budgetdefizit, also das Haushaltsdefizit der Regierung, natürlich sehr hoch bleiben und höchstwahrscheinlich noch steigen, nicht? Und das ist inflationär, die Staatsausgaben, weil sie weitgehend unproduktiv sind. Das kommt noch dazu.
Was erwarten Sie dann für die Börsen, wenn die US-Wahl vielleicht auch wieder sehr eng wird oder es länger dauert, bis der Sieger dann tatsächlich feststeht?
Ja, schauen Sie, wir haben diesen Leitzinssenkung gehabt, die etwas stärker ausfiel, als man erwartete, also 0,5% am 18. September. Und seitdem ist eigentlich die Börse noch weiter gestiegen, wobei nicht alle Gruppen sehr stark gestiegen sind. Also Technologieaktien sind eigentlich immer noch tiefer als am 10. Juli dieses Jahres. Also vor 4 Monaten haben die sogenannten Magnificent Seven, die wunderbaren 7, oder die New York Fan Index Plus und Halbleiter ihr Hoch erreicht, aber kein Hoch mehr erreicht. Und die Obligationen, der Obligationenmarkt, der für Amerika natürlich sehr wichtig ist, insbesondere für die Regierung, denn wenn die Zinsen steigen, steigen die Zinsausgaben des Staates, da muss nochmals mehr Geld gedruckt werden, was natürlich inflationär ist. Aber die Gruppen, die stark gestiegen sind, sind eigentlich Goldaktien. Und das der Preis von Edelmetallen, Silber, Gold, Platinum. Weil natürlich der Markt das klar sieht. Kein Kandidat hat die Absicht, die Staatsschulden oder das Fiskaldefizit zu reduzieren. Da wird weiter ausgegeben. Die Demokraten mehr auf dieser Seite und die Republikaner mehr auf dieser Seite. Aber es wird Geld weiterhin vom Staat ausgegeben werden. Und man kann das Budgetdefizit, also das Haushaltsdefizit, gar nicht begleichen, denn man müsste die Steuern wesentlich erhöhen, was man schwierig machen kann, oder man müsste die Ausgaben wesentlich kürzen, was auch schwierig ist. Wie gehen Sie zum Volk und sagen Sie, ja, Ihre Pensionsleistungen werden jetzt um 30% gekürzt. Ich möchte die Veteranen der Armee sehen und der Polizei und der Feuerwehr, wenn ihnen die Pensionsrenten um 30% gekürzt werden. Diesen Tag möchte ich sehen.
Wäre natürlich auch für dieses harte Geld, was Sie angesprochen haben, sprich Gold, Silber, in dem Fall auch Bitcoin, können wir gleich auch noch kurz drüber sprechen. Wer da auch immer zu redet, ist ja Robert Kiyosaki, der Autor von Rich Dad, Poor Dad, auch irgendwo mit Donald Trump mal verbandelt. Wäre das auch sowas, Herr Faber, wo Sie sagen, ja, hartes Geld, Gold, Silber, eventuell Bitcoin, das wäre was, wo man sich halt irgendwie gegen dieses ganze Gelddrucken etwas wehren kann?
Ja, natürlich können Sie sich mit diesen Anlageobjekten wehren. Aber sehen Sie, wenn die Sozialisten kommen und sie dann besteuern, und das ist auch mit den Immobilien, nicht? Sie müssen eigentlich die Immobilien gar nicht enteignen, die Besitzer von Immobilien. Sie können das erreichen, indem sie die Steuern ständig erheben, bis die Leute ihre eigenen Häuser gar nicht mehr das Haus ist voll bezahlt, aber die Steuern auf dem Haus sind nicht bezahlt. Und wenn das jedes Jahr anfällt, dann kann jemand, der, sagen wir, außer er sei sehr reich, das ist passiert im 19. Jahrhundert im Vereinigten Königreich, also in England, da wurden die Steuern auf die Reichen erhöht und so weiter. deshalb sind so viele Schlösser verlassen worden. Man konnte sie gar nicht mehr unterhalten und vor allem die Steuern nicht auf sie, diese Objekte bezahlen. Also es ist sehr schwierig. Ja, wie schützen Sie sich vor dem von den Sozialisten? Das ist ein gutes Thema für heute. Wie wehre ich mich gegen die Sozialisten?
Ja, wie würden Sie das machen?
Aber das ist klar. Ich habe argumentiert, aber das ist nichts Neues seit 40 Jahren. Man darf den Notenbanken nicht trauen, denn die Notenbanken sind grundsätzlich Stellen, also Büro, eine Büro, Stelle der Bürokratie, die es ermöglicht, der Regierung ständig mehr Geld auszugeben und das Loch, das dadurch entsteht, also die Einnahmen sind geringer als die Ausgaben, dann entsteht ein Finanzdefizit. Das wird dann finanziert durch das Gelddrucken der Notenbank, nicht? Das ist eine sozialistische Einrichtung, eine Notenbank grundsätzlich. Eine planwirtschaftliche Institution. Und nun, seit den 80er Jahren habe ich bemerkt, dass die Notenbanken relativ viel Geld drucken und auch die Inflation, sagen wir, schlecht berechnen, die Kosten. Die Lebenskosten sind natürlich wesentlich stärker angestiegen als der Konsumentenpreisindex das ausdrücken würde. Und da müssen Sie eben etwas Gold, Silber, Platinum halten, um sich von der Inflation zu schützen. Die Inflation ist eine Geldentwertung, nichts anderes. Mit anderen Worten, Sie haben vor 20 Jahren 1.000 Mark oder 1.000 Euro und kauften einen Warenkorb damals, bestehend aus Immobilien und Konsumgüter und Nahrungsmittel und Dienstleistungen und so weiter. Und heute können Sie mit den 1.000 Euros nur noch die Hälfte kaufen. Das ist eben eine Geldentwertung. Und der Goldpreis, der war bei $35 pro Unze im Jahre 1970, er stieg auf 850 im Jahr 1980, dann fiel er auf $253 im Jahr 2001 und jetzt ist er bei rund 2700. Das ist das Messband der tatsächlichen Lebenskostenerhöhungen und nicht, was die lügenden Regierungen den Bürgern erzählen, dass ihre Inflation um 1-2% liegt. Das ist Unsinn. Das ist eine Lüge. Und die Wähler sollten auf das reagieren und die Regierungsbeamten verantwortlich machen für diesen Missstand. Das ist eine Geldentwertung, die zur Verarmung der Mehrheit der Menschen führt. Mehrheit. Und wie Sie richtig gesagt haben, die Reichen profitieren, ja, ich habe auch profitiert. Aber als Ökonome und sozialer Beobachter und Akademiker und so weiter verwerfe ich das natürlich. Das ist eine Sauerei, eine Gemeinheit sondergleichen. Aber das wird finanziert von den Notenbanken.
Herr Faber, Sie haben ja auch damals, und da wurden Sie auch etwas berühmt oder wurden ja auch Dr. Doom deswegen genannt, den Börsencrash 1987 vorhergesagt. Wie blicken Sie jetzt, wie gesagt, auf diese ganze Gemengelage? Sie sagen ja auch, normalerweise müssen Aktienkurse fallen, weil die Gewinnmargen abnehmen, weil es einfach zu viele Probleme gibt. Aber dieses ganze Gelddrucken sorgt einfach dafür, was wir jetzt auch schon gesagt haben, dass die Vermögenspreise einfach immer weiter zunehmen. Wie sehen Sie die Lage da aktuell?
Ja, das haben Sie sehr gut dargestellt, dass die Vermögensgüter künstlich hochgehalten werden durch massives Geldmengeerhöhung, also monetäre Inflation. Es gibt ja ein sehr gutes Buch in Deutschland, aber die Medien werden das natürlich nicht dem Publikum anraten. Das ist das die Bibel der Inflation. Das wurde geschrieben von einem italienischen Professor. Das ist eben die Economics of Inflation bei Bresciano Turoni. Mhm. Oder wartet sie?
Ja, so.
Mhm. Ja. Okay. Mhm. Da sehen Sie es, genau. Ja. Constantino Bresciano Turoni, The Economics of Inflation. Das wurde geschrieben im Jahre 1924. Und der hat beobachtet, wie die monetäre Inflation während der Phase der Hyperinflation die Gesellschaft verändert und wie die Unternehmergewinne sich verhalten, die Löhne, Devisenkurs, Aktienkurse und. Das ist das beste Buch über das Thema. Eben, es gibt gewaltige Verzerrungen in dieser monetären Inflation und auch sehr große Volatilitäten. Also die Preise steigen zum Teil sehr stark, dann fallen sie wieder und. Das ist sehr kompliziert, aber hochinteressant. Wie das weitergeht, ich nehme an, eines Tages wird es zu einer Krise kommen. Aber wir wissen nicht ganz genau, zu welchem Zeitpunkt denn ist. Gehen Sie mal nach Istanbul oder gehen Sie mal nach Argentinien. Da haben Sie Inflationsraten von rund 80-100% und das Leben geht weiter. Aber das große Volk verarmt natürlich, aber die reichen Leute werden unglaublich reich.
Ist das also ein Weg, wo Sie sagen, der könnte auch uns, also Europa, USA, bevorstehen, sowas? Eine sehr starke Inflation und die große Mehrheit des Volkes würde dann halt verarmen.
Ja, schauen Sie, ich habe die 70er Jahre erlebt, weil ich begann zu arbeiten im Jahr 1970. Ich schäme mich fast, das zu sagen. Und dann geschah die Abwertung und der Nixon nicht. Ich glaube, es war am 18. oder 17. August 1971. Und dann hat sich die Inflation natürlich beschleunigt. Sie hat sich bereits in den 60er Jahren beschleunigt und dann weiter in den 70er Jahren. Und dann sind die 10-jährigen Staatsanleihen in Amerika bis knapp 16% gestiegen. Also 15,81% war der Rekord monatlich. Und nach 1980 sind dann die Zinsen und die Inflationsraten gefallen, aus verschiedenen Gründen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Inflation und die Zinsen natürlich das Hoch vom Jahre 1980 übertreffen werden. Mit anderen Worten, wir könnten eigentlich Inflation haben so um 30, 50, 100%. Und wir könnten Zinsen haben, die ebenso hoch liegen. Das ist denkbar. Aber das würde nicht unbedingt heißen, dass das System kollapsiert, weil man alles indexieren kann. Nicht? Also, wenn Sie eine hohe Inflation haben, dann erhöhen sich die Löhne natürlich auch mit der Inflation und. Aber es gibt dann Verzerrungen. Also ich würde einem Land nicht empfehlen, 100% Inflation anzustreben. Aber es wäre möglich, dass ich nehme an, in Amerika die letzten Zinssatzkürzungen des Leitzinsen sind premature, sind echt falsch ausgefallen. Das wird eher wieder zu mehr Inflation führen als zu weniger. Aber ich möchte da noch etwas ansprechen, nicht? Mhm,
klar.
Das ist schwierig zu verstehen, aber es ist wichtig, dass man sich mit dem befasst. In einer Phase des Gelddruckens, also der monetären Inflation, was oft geschieht, ist, dass zwei Preisniveaus stattfinden. Eigentlich ein Preisniveau des Handels und der realen Wirtschaft, also den Wirtschaftsablauf wo sie einkaufen gehen und Dienstleistungen beziehen und so weiter. Das ist ein Preisniveau. Dann geschieht ein anderes Preisniveau bei den sogenannten Anlagewerten, die dann sehr hoch liegen. Also erstaunlich zum Beispiel in Amerika ist das Folgende. Die Immobilienpreise sind sehr stark gestiegen, aber die Umsätze im Immobilienmarkt sind eigentlich auf einem Tief. Und weshalb? Weil die Erschwinglichkeit nicht mehr da ist. Die Notenbanken haben die Immobilienpreise so stark in die Höhe getrieben, dass der normale Bürger gar nicht mehr vermögt, ein Grundstück zu kaufen, ein Haus zu kaufen. Die Jungen in Deutschland auch nicht. Die können gar keine Wohnung in München und so weiter kaufen. Die haben nicht das notwendige Einkommen. Vor allem nicht nach den Steuern, die die Sozialisten für sich beanspruchen und sie sich selber begünstigen. Die Sozialisten sind Schmarotzer. Das sind sie. Das müssen die Bürger verstehen. Die Sozialisten wählen für sich immer hohe Leistungssteigerungen und Lohnsteigerungen und Privatflugzeuge und alles. Und das Volk leidet.
Herr Faber,
da gibt es eben die Vermögenswertinflation.
Ja.
Das Schlimmste für die unteren Schichten, nicht? Die unteren Schichten leiden am meisten. Das ist sehr bedauerlich. Also für mich als Ökonom und als Historiker und sozialer Beobachter, als Besitzer von Immobilien und so weiter und Vermögenswerte, bin ich eigentlich froh, dass Geld gedruckt wird, das begünstigen nicht.
Jetzt haben Sie ja, Herr Faber, schon vor Jahrzehnten die Schweiz Richtung Asien verlassen, leben seit Jahrzehnten in Asien. Wie blicken Sie denn jetzt auf die Schweiz, aber auch auf Deutschland aus der Entfernung und mit der ganzen Erfahrung und dem zeitlichen Abstand?
Schauen Sie, wir haben auch schlechte Regierungen hier in Asien, im Großen und Ganzen. Aber wir haben mehr Freiheit, weil die Systeme, mit Ausnahme von Singapur und Hongkong, sind relativ schlecht organisiert. Und dann ist es möglich, sich durchzuschlängeln. Wenn Sie einmal die Behörde gegen sich haben in Deutschland und der Schweiz, ist das sehr schwierig. Das kann ich Ihnen versichern. Also ich wohne seit mehr als 50 Jahren im Ausland. Mein Alter ist 78 Jahre alt. Und zum ersten Mal in meinem Leben kam die Steuerverwaltung von Zürich auf mich los. Nach 50 Jahren im Ausland wohnend.
Was wollten die von Ihnen? Ja, was wollten die von Ihnen?
Also ich habe eine Immobilie in Zürich. Mhm. Und irgendwo muss man dann Steuern bezahlen auf diese Immobilie. Und das verstehe ich auch. Das ist völlig verständlich. Aber der Steuersatz richtet sich nach einem Gesamteinkommen. Dann wollen Sie natürlich genau wissen, wie viel ich verdiene im Ausland. Und Sie wollen ganz genau wissen, was meine Vermögenswerte sind im Ausland. Nun, in meinem Geschäft, im Bankengeschäft und also in der Vermögensverwaltung, besonders in Asien, sind die Vermögenswerte oft verbunden mit Kunden und so weiter. Und es ist schwierig, da ganz genau einen offenen Tisch darzulegen. Und das will ich auch nicht. Denn früher oder später kommen die Regierungen vom Westen, von Europa und Amerika und wollen auf die Bürger, die im Ausland wohnen, Steuern erheben. Das wird passieren werden.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Herr Faber, Sie investieren vor allem in Alkohol und Tabak, wenn ich das mal so frech sagen darf. Aber wie investieren Sie denn sonst noch? Also Aktien, Gold, Immobilien?
Nein. Ich habe das einmal zum Spaß geschrieben.
Ja, ich weiß, aber wie investieren Sie denn in echt?
Nein, es ist so. Ich habe ja seit Jahren immer empfohlen, eine gewisse Diversifikation zu implementieren. Mit anderen Worten, Sie haben einen Teil Ihres Vermögens in Aktien, Immobilien, in Edelmetalle und in Bonds, also Cash und Bonds, das sind Barmittel. Also. Mhm. weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also Depositen und Obligationen und weiteres Bargeld. Und mit dieser Strategie es ist keine ideale Strategie, das will ich also betonen, aber es ist eine Strategie, mit der Sie relativ gut schlafen nachts, denn etwas wird immer fallen und etwas wird meistens auch steigen. Und Sie werden nicht unbedingt reich werden damit, aber Sie erhalten Ihr Vermögen. Und in diesem Jahr waren natürlich die Edelmetalle besonders gut und die Staatsanleihen nicht besonders gut. Aber die Aktien haben sich auch relativ gut gehalten. Und nachdem Sie mich über Aktien fragen, muss ich etwas betonen. In der Welt hat es eine große Polarisation an der Börse gegeben, indem gewisse Aktien, eben wie die Technologieaktien und die AI, also künstliche Intelligenz, sehr stark gestiegen sind und die Halbleiter. Und andere Aktien haben sich nicht stark bewegt oder sind sogar gefallen. Und die Börsen, zum Beispiel in Europa, sind auf einem Rekordtief oder nahe einem Rekordtief relativ zu der amerikanischen Börse. Die amerikanische Börse ist heute mehr als 50% der Weltbörsenkapitalisation. Mhm. Und die Schwellenländer, sagen wir, der ganze chinesische Markt mit allen Gesellschaften inklusive Hongkong ist tiefer bewertet als die 7 Magnificent 7 Stocks in Amerika. Tiefer bewertet. Und da gibt es große Unterschiede. Es gibt Aktien, die ganz tief liegen und andere Aktien sind in der Höhe. Und meine Ansicht ist, man muss die Aktien kaufen, die vernachlässigt sind, die also tief bewertet werden. Und das habe ich implementiert und gemacht. Und es war nicht besonders profitabel letztes Jahr und im ersten Halbjahr. Aber jetzt innerhalb von, sagen wir, 3-4 Wochen sind gewisse Börsen und gewisse Aktien um 30%, 40%, 50% im Wert gestiegen. Das hat natürlich einen vorteilhaften Einfluss gehabt auf die Portfolios.
Zwei Fragen habe ich jetzt zum Schluss. Ja, oder machen Sie noch fertig, Herr Faber?
Aber eben, das ist, ich glaube, wir sind an einem Wendepunkt. Mhm. Der Dollar war auch bis jetzt sehr stark. Ich nehme an, mit der Zeit wird der Dollar sich abschwächen und zwar massiv. Also massiv. Aber wenn man den Euro anschaut, ist es schwierig zu argumentieren, dass der Euro eine bessere Währung wäre als der Amerikaner. Dann würde ich sagen, eine bessere Währung sind die, sagen wir, Kryptowährungen oder eben Gold, Silber, Platinum. Mhm. Das sind meine favorisierten Währungen. Und Aktien, die Schwellenländer sind relativ tief bewertet und auch, sagen wir, Ölwerte sind tief bewertet. Und ich schreibe, der Ölkonsum wird weiterhin steigen. Denn der Pro-Kopf-Konsum, zum Beispiel in einem Land wie Indien, liegt sehr tief, sodass also das Potenzial nach oben noch vorhanden ist. Nahrungsmittelpreise sind auch tief, also die Rohstoffe, Korn, Sojabohnen und Weizen und so weiter sind auch tief, während zum Beispiel bis vor kurzem der Kokopreis sehr stark stieg und jetzt ist der Kaffeepreis in diesem Jahr mehr als 35% gestiegen. Eben die Inflation, die Symptome geschehen in einem Objekt auf dieser Seite und dann auf dieser Seite und so weiter. Und es ist schnell und der Anleger müsste also sehr astut sein, also sehr beweglich sein, um das alles immer zu erfassen. Und ich versuche, das nicht alles zu erfassen, aber ich versuche, sagen wir, das Vermögen mehr oder weniger zu erhalten.
Eine Frage habe ich jetzt zum Schluss des Interviews noch, Herr Faber. Sie haben zwischendurch mal gesagt, also selbst wenn es Inflationsraten von 30, 50, 100% gibt und ebenso hohe Zinsen, würde das nicht zum Zusammenbruch führen. Aber was wäre denn das, wo Sie sagen, das führt jetzt dann wirklich, wahrscheinlich vor allem in der westlichen Welt, zum Kollaps des Systems?
Ja, nicht, das ist eine sehr komplizierte Frage. Der Sozialismus wurde ja eingeführt in den meisten Ländern durch eine Revolution, wie eben die Bolschewiken in Russland oder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa oder durch die chinesische Revolution oder durch den Krieg in Vietnam, wobei der Ho Chi Minh, ja, Sie haben ein Porträt von ihm, das ist der Ho Chi Minh. Der war gar kein Kommunist, er war ein Nationalist. Er wollte einfach keine Ausländer im Land haben, aus guten Gründen. Nun, heute haben wir einen schleichenden Sozialismus, wo ständig neue Maßnahmen eingeführt werden, die dem Staat ständig größere Macht einfügen. Also angenommen, Sie schauen die Geschichte an. Es ist nie geschehen, dass jemand das Volk zwingen konnte, zu Hause zu bleiben und jemand, der in seinen eigenen Garten herausging, um eine Zigarette zu rauchen, wurde bestraft. In der ganzen Geschichte passierte das nicht. Und dass man die Leute gezwungen hat, Impfungen zu nehmen und so weiter. Das ist auch unglaublich, dass das in einer Demokratie passieren konnte. Ich ging in die Schule, da haben die Lehrer ständig mir gesagt, ja, die Demokratie, das ist das beste System der Welt, denn sie sind frei. Ich werde ein freier Mensch. Das ist der größte Betrug. Der Staat hat derart Macht, weil niemand verantwortlich ist. Niemand wird bestraft durch schlechte Entscheidungen. Nein, im Gegenteil, sie werden befördert. Schauen Sie an die Karriere von der von der Leyen. Die wurde durch ihren Versagen noch befördert. Unglaubliche Zustände. Aber kurz und gut, meine Ansicht ist, dass wenn sie Inflation haben, Inflationsraten haben werden von 30, 40, 50%, und das sage ich den Deutschen, nicht die AfD, die Spitze hat mir das ganz genau erklärt. Ich habe ihnen gesagt, schauen Sie, Sie müssen doch alle reichen Leute hinter sich haben. Ja, da hat die AfD, eine führende Person, mir gesagt, nein, die haben Angst. Die unterstützen die Sozialisten, weil sie Angst haben. Aber sehen Sie, angenommen, Sie haben einen Betrieb. Durch den Sozialismus verdienen Sie vielleicht in den nächsten Jahren mehr Geld, weil der Staat mehr rausgibt. Das kommt dann in die Kasse der Medien und so weiter und der Großunternehmer und den Detailhandel. Aber langfristig funktioniert das nicht, denn durch die Geldentwertung findet eine Verarmung des Volkes statt. Und ich kann Ihnen versichern, ich ging zum ersten Mal in ein sozialistisches Land in den 50er Jahren als Kind nach Jugoslawien. Mir ist schon aufgefallen, wie arm diese Länder sind im Vergleich zu der westlichen Welt. Und dann, als ich mit das Schweizer Skiteam Skirennen fuhr, ging ich oft nach Osteuropa an Skirennen. Und da ist mir aufgefallen, wie arm die Leute sind. Und nach meiner Doktorarbeit ging ich für eine Woche nach Tschechoslowakien. Und am Tag, als ich ankam, kamen die Russen, haben sie ihn eingenommen, weil der Prager Frühling stattfand im Jahr 1979. Nein, Entschuldigung, 1969.
Also ist das aber wirklich Gefährliche ist der Sozialismus.
Die Länder, die arm waren, also ich ging nach Russland im 1980, da habe ich Märkte gesehen, wo sie schlechte Äpfel verkauft haben, die man gar nicht essen konnte. Und da hat es lange Schlangen gehabt am Markt. Und in China gingen alle Leute in einem blauen Kleid oder grünen Kleid. Nichts anderes bestand. und nichts funktionierte. Und dann haben sich diese Länder eröffnet und haben sofort den Lebensstandard aller Leute, da muss ich also betonen, alle sind besser dran, als sie es waren unter dem Kommunismus und unter dem Sozialismus. Aber die Jungen haben das nicht erlebt und wählen und wollen immer, dass die Regierung mehr und mehr wirtschaftspolitische Eingriffe vornimmt. Das ist eben das Schlimmste. Der freie Bürger im Kapitalismus muss, wie der Wilhelm Tell das gesagt hat, der freie Mann hilft sich selbst. Auch bei großen Unternehmungen und Banken, der Einzelne darf seine Meinung nicht bekannt geben. Und wenn er es macht, wird er rausgeschossen.
Herr Vater.
Deshalb auf Ihre Frage, ja. Sie leben in Asien. Ja, wenigstens in Asien kann man seine Ansicht bekannt geben. Nur nicht gegen den König in Thailand.
Da müssen Sie aufpassen. Sonst können wir nicht das nächste Interview aufnehmen.
Ja. Aber so im Großen und Ganzen, wir haben keine Demokratien in Asien, aber mehr Freiheit. Und in Europa haben wir Demokratien und in Amerika keine Freiheit. Kann mir doch niemand erzählen, dass er frei sei in Deutschland und der Schweiz. Überall Beschränkungen und Bestimmungen und Gesetze.
Herr Faber, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich denke, Sie haben viele Themen angesprochen, die die Leute da draußen auch beschäftigen. Genau, jetzt haben Sie sich die Zigarette auch auf jeden Fall verdient und ich hoffe, dass wir uns auch in den nächsten Monaten gerne nochmal sprechen.
Selbstverständlich, das würde mich freuen. Vielen Dank.
Danke, Herr Faber. Viele Grüße nach Thailand. Wir bedanken uns und dann gerne bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals, Herr Weizekrab.
Und wie immer bleibt mir dann an dieser Stelle nur zu sagen, bleibt investiert.